So, ihr Lieben, wir wollen Fortsetzung machen in dieser kleinen Serie Nachjagen der Erkenntnis Gottes. Und ich möchte nochmal den Rahmen kennzeichnen, warum ist dieses Thema so wichtig? Weil nur wenn wir Gott erkennen, wie er wirklich ist, werden wir in diese Art von Hingabe und Liebe kommen, die er haben möchte und die uns verordnet ist. Es gibt keine andere Art und Weise, keine andere Möglichkeit, in diese Dimension der Beziehung mit Gott zu kommen, ohne dass wir wirklich ihn erkennen. Und das heißt, wir erkennen ihn und werden von religiösen Klischees und falschen Vorstellungen, sentimentalen Ideen und traditionellen Bildern befreit und wir sehen Gott so, wie er wirklich ist. Das ist der Schlüssel zu Reife. Das ist der Schlüssel, dass wir wirklich unsere Berufung finden als Einzelner und auch als Volk Gottes und dass wir lernen, mit ihm zu kooperieren. Und das ist der Plan. Die Christenheit soll reif werden und soll lernen, ihren Platz einzunehmen und soll lernen, mit Gott zu kooperieren, um dann einfach den Plan Gottes zu erfüllen. Und dieser Plan ist, sein Sohn muss und wird zurückkommen auf diese Erde. Das ist der Plan. Und bis jetzt, nach meiner persönlichen Erfahrung, meinem Reisedienst der letzten 20 Jahre, ich kenne fast keine Gemeinde, die diese Sicht hat. Wir sind dafür da, den König zurückzubringen. Sie wollen ein bisschen wachsen, sie wollen ein bisschen mehr Geld haben, sie wollen ein größeres Gebäude haben, sie wollen dies, sie wollen das, sie haben interessante Programme und Aktivitäten. Aber diese große Sicht, wir sind dafür da, um den König zurückzubringen, das ist fast nicht da. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Wir werden immer mehr den Glauben an unsere eigenen Programme verlieren. Wir werden immer mehr verstehen, unsere einzige Hoffnung ist der Plan Gottes. Und wir geben uns ihm hin und wir suchen ihn und wir lassen uns verändern. Und wir erkennen, wir sind das Problem. Nicht die Welt ist das Problem, nicht die Mächte der Finsternis sind das Problem. Wir sind das Problem, weil wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Weil wenn wir da sind, wo wir sein sollen, werden wir Autorität bekommen. Die Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt, wird eine Autorität bekommen im Geist, die Größe, die Schönheit, die Rechtmäßigkeit der Herrschaft Gottes zu proklamieren mit einer Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. Und die Könige dieser Erde werden zittern vor einfachen Predigern, weil sie in der Kraft des Geistes die Realität Gottes verkündigen auf eine Art und Weise, dass sie wissen, diese Leute haben Recht. So, wir sind in einem Prozess. Und wir müssen verlorenes Territorium wieder einnehmen und verlorene Wahrheiten müssen wiederhergestellt werden. Wir brauchen nichts Neues, wir brauchen das Uralte, was schon festgelegt ist, dass es wieder lebendig wird, dass es wieder real wird. Und eins der wesentlichen Lehren und Praktiken, die jetzt im Moment anfangen, wiederhergestellt zu werden, ist das ganze Konzept von Jüngerschaft. Und wir entdecken auf einmal im Neuen Testament, eine Gemeinde im Neuen Testament besteht aus Jüngern. Nicht aus Gottesdienstbesuchern oder Mitarbeitern, sondern eine Gemeinde besteht aus Jüngern. Und wenn ein Pastor heute eine Gemeinde baut und nicht in erster Linie seine Schafe zu Jüngern macht, dann verschwendet er seine Zeit. Weil er andere Ziele hat, weil er andere Prioritäten hat, weil er andere Vorstellungen hat. Und er wird in diesen verkehrten Ideen nicht weiter vorankommen, sondern wird noch mehr Probleme sich aufhalsen, als er jetzt schon hat. Unsere Aufgabe ist, Menschen durch Jüngerschaft, das heißt durch persönliche Begleitung und indem wir sie anleiten und ihnen das vormachen, wie ein neutestamentlicher Lebensstil aussieht, sie auf die Spur zu setzen, wie sie wirklich selber Gott kennenlernen können und wie sie in ihrem Leben Raum machen können für das Wirken Gottes an ihrem Herzen. So, ihr Lieben, die Vorstellung von Christsein, die Vorstellung von Gemeinde, was ist Gemeinde? Wofür ist sie überhaupt da? Wird sich in den nächsten Jahren radikal verändern. Und die nicht die Stimme des Geistes hören, die nicht hören, was heute der Geist Gottes den Gemeinden sagt, die werden sich wiederfinden, nicht mehr im Strom des Geistes, sondern auf irgendeine Sandbank geworfen und da zappeln sie wie so ein gestrandeter Wal und sie werden dort jämmerlich verenden. Viele Bewegungen und christliche Institutionen werden in den nächsten Jahren ihren Niedergang erleben. Vielleicht nicht in den nächsten 2, 3 Jahren, aber wenn wir das mal ein bisschen langfristiger betrachten, 10, 20 Jahre, die geistige Landschaft wird sich radikal verändern. Und gut dran sind die, die heute schon schauen, was ist das Konzept, was ist der Plan Gottes. Egal wie wenig das heutzutage akzeptiert wird, egal was Leute darüber sagen und wie wenig attraktiv das angeblich ist und wie wenig das funktionieren könnte, egal. Der Plan Gottes ist gesegnet und er funktioniert und Gott stellt sich zu denen, die sagen, ich will in seinem Plan laufen. Und jeder einzelne von uns, ob du im vollzeitlichen Dienst bist oder du meinst, du bist nicht im vollzeitlichen Dienst, das ist schon eine irrsinnige Unterscheidung. Du bist Christ, du bist im vollzeitlichen Dienst. Als Hausfrau, als Mutter, als Student, als Kaufmann, als was weiß ich nicht was. Wenn du nicht im vollzeitlichen Dienst bist, dann bist du nicht Christ. Jedenfalls nicht Christ im Sinne des Neuen Testamentes. Und jeder Einzelne muss danach trachten, ich will mein kleines Leben sehen in dem großen Plan. Und ich spiele eine Rolle in diesem Plan. Und mein Leben dient dazu, ein Stück weit diesem Plan Gottes wirklich zur Durchsetzung zu verhelfen. Mein Leben ist wichtig. So viele Leute verschwenden ihre Zeit ohne Sinn und Verstand und ohne Plan. Sie gehen einfach von Meeting zu Meeting, von Versammlung zu Versammlung, von Gottesdienst zu Gottesdienst. Aber kein Plan, kein Glaube, keine Vision, kein Eifer, kein Drive, nichts ist da. Einfach man schleppt sich so dahin. Das ist nicht das Leben im Heiligen Geist. So eine von mehreren aktuellen Wahrheiten, die jetzt gerade angefangen werden vom Heiligen Geist zu betonen, eine von mehreren Wahrheiten ist Jüngerschaft. Eine andere Wahrheit ist das Pastorenmodell, die One-Way, One-Man-Show ist nicht der Plan Gottes, ist absolut kontraproduktiv, wird niemals dazu führen, dass Menschen in ihre Berufung freigesetzt werden. Gottes Idee ist Teamleiterschaft, das ist das Neue Testament. Und wenn ich mit Pastoren sitze und sage, ist euch schon mal bewusst geworden, dass es im ganzen Neuen Testament keine Gemeinde gibt, die von einem Pastor geleitet ist? Die sind nicht begeistert, die sind böse mit mir. Statt zu sagen, wow, was für eine Entlastung, Team, es hängt nicht mehr alles an mir. Und nicht nur ich muss jetzt irgendwie schuften, sondern da sind andere auch. Und da haben wir einen Lehrer, der bringt Lehrer hervor. Da haben wir einen prophetischen Menschen, der bringt Propheten hervor. Da haben wir einen Evangelisten, der bringt Evangelisten hervor. Es hängt nicht mehr alles an mir. Statt dass sie die gute Botschaft wahrnehmen und jubeln, bekämpfen sie das als ihren Feind. Warum? Weil viel zu viel Leiterschaft verbunden ist mit der Idee von Macht genießen. Und das wird sich ändern. Weil Leiterschaft ist dienen. Leiterschaft ist nicht Macht ausüben und über Menschen herrschen, sondern Leiterschaft ist dienen. Hast du dir mal die Frage gestellt, wo kommt das her, dass ein Pastor böse wird, wenn Menschen seine Gemeinde verlassen? Warum wird er zornig? Warum schickt er ihnen Flüche hinterher und sagt, mit dir wird nie wieder etwas werden, du bist ungehorsam, du bist Rebell. Warum ist er böse, wenn Menschen gehen? Warum? Weil er über Jahre in der falschen Überzeugung gelebt hat, diese Leute gehören ihm. Wenn er wüsste, die gehören Jesus, er würde sagen, okay, eine Weile waren sie bei mir, ich durfte ihnen dienen, habe ihnen gegeben, was ich ihnen geben konnte. Jetzt führt der Herr sie weiter in eine andere Situation und da werden andere an diesen Menschen arbeiten und sie weiterführen. Okay, ich habe meinen Teil getan und ich segne sie jetzt für den nächsten Abschnitt. Warum können so wenige Leiter das nicht? Weil unsere ganze Idee von Leiterschaft mehr von der Welt geprägt ist als von der Gesinnung Christi. Wir müssen Gott in seinem Wesen, in seiner Demut, in seiner Bereitschaft zu helfen, zu heilen, zu segnen und freizusetzen und aufzubauen. Wir müssen diesen Gott kennenlernen. Und Jüngerschaft ist ein wesentliches Element, um die Sichtweise und die Beziehung mit Gott zu verändern. So, lass uns einmal gehen zu Johannes Kapitel 8. Und da sehen wir, was wir bis jetzt schon angefangen haben anzudeuten, das hat alles zu tun mit der Art und Weise, wie wir leben mit dem Wort Gottes. Wir haben betont, die Erkenntnis Gottes kommt durch den Heiligen Geist und kommt durch das Wort. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und jetzt werden wir sehr stark betonen heute in diesen beiden Einheiten die Bedeutung, die Rolle des Wortes Gottes. Und das kommt hier zum Beispiel in Johannes 8 sehr, sehr schön heraus. Jesus spricht zu den Menschen, er spricht zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren. Johannes 8, 31. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also was ist das Merkmal eines Jüngers? Nicht, dass er Gottesdienste besucht, dass er bleibt am Montag und am Dienstag und die ganze Woche. Er bleibt im Wort. Das Wort bleibt in ihm. Jesus sagt, das ist die einzige Möglichkeit, Frucht zu bringen. Wenn meine Worte in euch bleiben, bringt ihr viel Frucht. Das Wort muss eine Kraft werden, die in uns bleibt. Und dann sind wir Jünger. Das ist das Merkmal eines Jüngers. Und wer den Lebensstil eines Jüngers lernt und praktiziert, der wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit hat eine freimachende Kraft. Was im Umkehrschluss bedeutet, Lüge hat eine bindende, versklavende, unterdrückende Kraft. Und bis jetzt unter uns im Volke Gottes leben noch viel mehr Lügen, als wir für möglich halten. Und Gott muss uns die Augen auftun. Und die Augen werden uns nur aufgetan, wenn wir das Original sehen. Das weiß jeder Sparkassenangestellter, der Bankservice macht. Er muss das Original kennen und daran kann er die Blüten unterscheiden. Er muss ein Gefühl haben für das Original. Er muss das Original total kennen und nur so kann er die Fälschungen erkennen. So, wir sind nicht Heresy Hunters, wir suchen nicht die Fälschungen. Wir wollen das Original kennenlernen und dann gehen uns die Augen auf und wir sehen Dinge, die einfach Traditionen sind, die menschliche Weisheit sind, die nie von Gott kamen, die gar nicht die Kraft haben, das Reich Gottes hervorzubringen. Man kann nicht mit der Weisheit dieser Welt das Reich Gottes bauen, das funktioniert nicht. Weil das Reich Gottes ist dieser Welt überlegen. Aber die Weisheit dieser Welt wird uns nicht helfen und befähigen, diese Welt zu überwinden. Wir müssen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und das ist eine so allgemeine Aussage. Das betrifft persönliche Nöte, Süchte, Abhängigkeiten jedweder Art. Aber das betrifft auch theologische Irrtümer und verkehrte Gottesbilder und falsche Konzepte von Christen und von Gemeinde und so weiter. Alles ist enthalten in dieser wunderbaren Verheißung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, die Hingabe an das Wort Gottes und mit dem Wort Gottes so zu leben, wie Gott es geboten hat, ist der Schlüssel, dass wir in diesen Prozess hineinkommen, dass uns die Augen aufgetan werden. Lass uns zu einer Parallelstelle gehen, die genau diesen Sachverhalt noch einmal wunderbar erklärt. 2. Timotheus, Kapitel 2, bitte. Doch hier geht es um die Kraft der Wahrheit, die freimachende Kraft der Wahrheit. Wir lesen einmal ab Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Es gibt Widersacher im Volke Gottes. Und da soll man nicht sagen, ja, der Herr wird sich schon darum kümmern, sondern wir haben uns um diese Menschen zu kümmern. Und wir haben sie zurechtzuweisen. Das heißt, wir müssen sie konfrontieren. Und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Was ist notwendig, dass Erkenntnis der Wahrheit kommt? Buße, das heißt eine Umkehr zu einer Gott wohlgefälligen Gesinnung, zu einer belehrbaren Haltung, zu einer Haltung, wo ich wirklich sage, ich bin nicht Gott, ich weiß nicht alles und ich bin nicht die letzte Instanz, sondern Gott ist Gott und ich bin seinem Wort untergeordnet und ich bin bereit, mir von Gott etwas sagen zu lassen. Ich bin bereit, Korrektur von Gott anzunehmen, sogar wenn es durch Menschen kommt, die ganz offensichtlich noch nicht vollkommen sind. Das ist der Punkt. Von Gott durch die Bibel belehrt zu werden, ist einfach. Aber vom Herrn belehrt zu werden durch Menschen, die selber noch im Prozess sind, die selber noch nicht vollkommen sind, das ist eine andere Sache. So eine Gesinnung der Demut, der Belehrbarkeit. Ein wesentliches Merkmal, warum man erkennen kann, ob jemand in Richtung Demut sich bewegt, ist die Art und Weise, wie er reagiert auf Korrektur. So ist es. Buße zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist eine so grundlegende Schriftstelle, die uns erklärt, wie wir mit Menschen, die gebunden sind, umgehen sollen. Und viele entdecken die Wahrheit über Befreiung und dann volle Kraft voraus, sie konzentrieren sich auf die Dämonen. Ihr Lieben, Dämonen sind nicht unser Problem. Dämonen sind nicht das Problem von gebundenen Christen. Dämonen zeigen, dass du ein ganz anderes Problem da hast. Da ist eine stillschweigende Kooperation mit dem Feind und die Dämonen haben Zutritt zu seinem Leben. Er hat ihnen Raum gegeben, er hat genau das getan, was die Bibel sagt, wovor die Bibel warnt. Gebt nicht Raum dem Teufel. Die Frage ist doch, wenn wir Kind Gottes sind, wenn wir Autorität haben im Namen Jesu, wir können dem Teufel widerstehen, wir können ihn gebieten, von uns zu gehen. Die Frage ist doch, warum geht der nicht? Wenn dieser Christ betet, warum funktioniert das Wort Gottes in seinem Leben nicht, sondern er ist gebunden in Süchten, in Drogen, in Alkohol, in Pornografie, in Selbstbefriedigung, in was weiß ich, Zornesausbrüche oder irgendetwas. Er ist gebunden. Warum ist das so? Warum kann er nicht diesem Geist der Unreinheit gebieten und dieser muss gehen, so wie die Schrift es sagt? Weil die Schrift sagt, unterordnet euch Gott und widersteht dem Teufel. Und wenn wir uns nur auf das Widerstehen konzentrieren, aber nicht achten, dass wir uns zuerst unterordnet haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Die Autorität über den Feind kommt durch Unterordnung unter die Autorität Gottes. Wir haben nicht einfach Autorität, weil wir den Namen Jesus aussprechen können. Sondern wir haben Autorität durch eine Haltung der Unterordnung unter Gott, was immer Unterordnung unter sein Wort bedeutet. Und mein Eindruck ist, dass das Maß der Abhängigkeiten und Gebundenheiten rapide angestiegen ist in den letzten Jahren im Volke Gottes. Ob das Pornografie ist oder irgendwelche anderen Dinge oder Fresssucht oder keine Ahnung, alle möglichen Bereiche betrifft das. Das ist heute ein viel größeres Problem als vor 20 Jahren. Woran liegt das? Weil wir so wenig das wahre Evangelium haben und weil wir so viel aus menschlichem Mitleid operieren und im Geist der Welt einfach Täter zu Opfern machen. Wir sprechen von Alkoholkranken, von Drogenkranken. Und wir bemitleiden die armen Menschen und wir sagen ihnen nicht die Wahrheit. Wann wirst du aufhören, mit dem Teufel zu kooperieren? Wann wirst du Vernunft annehmen? Wann wirst du dir was sagen lassen? Wann wirst du in die Wahrheit hineinkommen? Das ist, wie wir aus Liebe mit Menschen sprechen müssen. Nicht, ach du armer Mensch, ja, du hast Probleme und du hast schon 5-mal gebetet, der Herr soll dich doch vom Glimmstängel befreien. Aber der Herr, aus irgendwelchen Gründen, die wir auch nicht verstehen, hat dein Gebet nicht beantwortet. Okay, wir stellen den Aschenbecher vor die Gemeindetür. Hallo. So, Menschen sind gefangen, Gläubige. Vom Teufel seinen Willen zu tun in irgendeinem Bereich ihres Lebens. Und der Ausweg ist nicht, dass die Gemeinde fastet und betet und die ganze Nacht Dämonen anschreit. Sondern der Ausweg ist, dass wir beten und in Liebe konfrontieren und versuchen, seine Haltung zu verändern. Ich wurde einmal in eine Situation gerufen, da war ein Ältester und er wegen seiner Pornografiesucht, er wurde abgesetzt von seinem Dienst. Und er hat resigniert, er hat gesagt, ich habe alles getan, ich habe alles gemacht, was ich denke, was ich tun sollte, aber ich komme über diese Sache nicht hinweg, ich kann das nicht überwinden. Ich bin nun mal da drin, ich habe Gott angefleht, aber er hat mich nicht gehört. Okay, also jetzt ist es einfach so, ich bin, ja, gebe ich zu, ich bin pornografieabhängig, aber so ist es halt. Das ist eine falsche Ehrlichkeit. Das ist nicht die Ehrlichkeit, von der die Bibel redet. Ja, nur zuzugeben, wir sind in Bindung. Ja. Und in dieser Situation, in diesem hoffnungslosen, scheinbar hoffnungslosen Fall, jetzt hatte ich das Vorrecht, jetzt soll ich mal mit diesem Bruder sprechen. Und Gott hat mir Weisheit gegeben. Ich habe so gebetet, Gott, hilf mir. Und er gab mir Worte des Lebens, Worte, die scharf waren wie eine Rasierklinge. Und ich konnte ihn konfrontieren und ich konnte ihm zeigen, was für eine selbstsüchtige Haltung hinter seiner Pornografiesucht ist. Pornografiesucht ist nicht sein Problem. Eine selbstsüchtige Haltung, wo es ihm vollkommen egal ist, was er seiner wunderbaren Frau antut mit dieser Sucht. Das ist ihm vollkommen egal. Es geht ihm nur um ihn selbst und um die Befriedigung seiner Lüste und Wünsche. Und der Heilige Geist hat diese Worte benutzt und hat auf einmal Licht gegeben und hat gesehen, was für eine ekelhafte Haltung dahinter ist, hinter seiner Sucht, mit der seine Sucht rechtfertigt. Und er sieht sich als Opfer und er hat verstanden, ich bin ja der Täter. Ich habe das Ganze inszeniert. Ich bin verantwortlich, nicht die Dämonen. Und der Heilige Geist hat Buße geschenkt und er ist umgekehrt. Und aus dieser Buße heraus war es ein leichtes, eine jahrelange, schwere Pornografieabhängigkeit zu beenden, weil die Kooperation mit dem Feind beendet wurde und seine Vollmacht wiederhergestellt wurde und er gebieten konnte in Jesu Namen und die Dämonen auf einmal ihm untertan waren, die vorher über ihn gelacht haben. Unterordnet euch, unterwerft euch Gott und dann widersteht dem Teufel. Und er ist nicht nur frei geworden und es gab einen großen Segen für seine halb erwachsenen Kinder und vor allen Dingen für seine Frau, sondern er ist jetzt wieder im Dienst als Ältester und hat eine wunderbare Lehrgabe und er dient in der Gemeinde mit dem Worte Gottes. Halleluja, Halleluja. Und wie viele Leute sprechen wir an und sagen, in meiner Gemeinde wird nie was über Pornografie erzählt, wobei ich den Verdacht habe, dass das hier viele betrifft. Und sie sagen, das wird über uns nicht thematisiert, wir reden nicht über so etwas. Wenn wir über solche Dinge nicht reden, dann leben wir schon in einer religiösen Traumwelt. Es ist Zeit, dass wir aufwachen. Wir wachen auf, indem wir uns konfrontieren und herausfordern lassen durch das wunderbare Wort Gottes, das die Wahrheit ist. Und in der Wahrheit müssen alle Träume vergehen. Wenn das Licht der Wahrheit scheint, dann müssen diese Spinnweben einfach sich auflösen in nichts, sodass eine enorme Kraft in der Wahrheit. Und die Wahrheit wird geschenkt, die Erkenntnis der Wahrheit wird kommen, wenn Buße kommt, wenn eine Umkehr kommt, eine Gesinnung kommt. Ja, ich will mich unterordnen. Ich will nicht mehr meine Sünde rechtfertigen. Ich will meine Sünde anschauen mit den Augen Gottes. Und ich will Verantwortung übernehmen. Ich bin verantwortlich. Es ist mein Leben. Es ist mein Körper. Es ist meine Fantasie. Es ist mein Charakter. Ich habe Verantwortung. Buße, diese Gesinnung, jetzt wirklich für ihn zu leben, ihn ernst zu nehmen, nicht mehr Dinge, die im Wort klar geschrieben sind, zu verdrehen und zu verwässern und aufzuweichen und ins Gegenteil umzukehren, sondern die Wahrheit stehen zu lassen und zu erlauben, der Wahrheit den Platz als Richter einzunehmen. Gestern hatten wir dieses Wort, wir werden später noch einmal auch darauf zurückkommen, Hebräer 4. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinnungen des Gesinnung des Herzens. Wir haben Jesus als Richter noch nicht kennengelernt. Wir verkündigen ihn auch kaum. Aber wenn du in das Neue Testament schaust, dann siehst du, wie sie sogar den Heiden gegenüber Jesus als Richter verkündigt haben. In der evangelistischen Botschaft, Jesus als Richter. vor dem wir verantwortlich sind. Der moderne Mensch will nicht verantwortlich sein. Er flieht. Er will in der Illusion bleiben, er ist die höchste Instanz, er will nicht verantwortlich sein. Aber die Botschaft, Gott ist Richter. Und eines Tages, egal was wir gemacht haben, ob wir Christen waren oder nicht, wir stehen vor ihm und wir sind verantwortlich für unser gesamtes Leben. Ist eine Wahrheit, die dazu angetan ist, uns nüchtern zu machen, uns einen realistischen Blick zu geben und uns nicht länger zu erlauben, uns was vorzumachen. Und die Idee, wir stehen vor Gott, wir sind verantwortlich, irgendwie zu verdrängen. Wir neigen zu verdrängen. Und die Wahrheit wird kommen und die Wahrheit wird uns erinnern und sie zeigt uns unsere krummen Gedankengänge, zeigt uns unsere Tricks und Schliche, wie wir uns immer wieder aus der Affäre ziehen wollen. Und wenn wir Jesus als Richter kennenlernen, wenn das Wort Gottes scharf wird in unserem Leben, dann hören diese Spielchen der Unwahrhaftigkeit, die hören auf. Das Merkmal der Braut ist Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Das ist das Merkmal der Braut. 2. Korinther 11, ich glaube Vers 4. Weil Aufrichtigkeit so wichtig ist. Aufrichtigkeit trickst nicht und dreht Dinge nicht, sondern erlaubt einfach die Wahrheit Wahrheit sein zu lassen. Und darum ist dem Feind so gelegen, Gläubige aus der Aufrichtigkeit gegenüber Christus herauszuziehen. Danach ist es ein leichtes für ihn. Und sie sind schon neutralisiert. Die Gläubigen, die kämpfen darum, in der Aufrichtigkeit, in der Wahrhaftigkeit gegenüber Christus zu sein. Die sind gefährlich für den Feind. Eine Gemeinde, die sich selbst was vormacht, in einer Traumwelt lebt, ist für den Teufel keine Gefahr. Aber die Brautgesinnung, diese Klarheit, diese Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Er ist der Herr, er hat es gesagt, es ist richtig, es ist gültig, es betrifft mich. Und weil er es gesagt hat, ist es möglich, so zu leben. Diese Gesinnung, die nicht mehr irgendwie die eigenen Ziele und die eigenen Pläne irgendwie rechtfertigen will mit ein bisschen Bibelpuderzucker oben drüber. Sondern die sagt, Gott ist Gott. Und er darf herrschen, er darf regieren in meinen Gedanken, in meiner Fantasie, in meinen Ideen, in meinen Plänen, in meinem Lebensstil, in meinem Charakter. Er darf der Herr sein. Und in dieser Gesinnung der Buße wird der Heilige Geist uns dienen können und wird uns die Augen auftun. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Halleluja, Halleluja. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort. Das Einzige, was dem Menschen hilft, ist das Wort, nicht schöne Geschichten, nicht irgendwelche Fabeln, nicht irgendwelche Stories, nicht irgendwelche Erdichtungen. Das Wort ist das Einzige. Wenn ich heute diesen Trend sehe, das Wort wird immer mehr beschnitten und wir machen immer mehr Unterhaltung und immer mehr alle möglichen Dinge im Gottesdienst, aber predige ganz kurz, weil die Leute können das heute nicht mehr so hören. Und die können auch dem nicht folgen. Wieso können sie einem Spielfilm von 100 Minuten folgen? Also es kann nicht an der grundsätzlichen mangelnden Konzentrationsfähigkeit liegen. Es muss an etwas anderem liegen. An mangelndem Hunger nach dem Wort. An mangelndem Verlangen nach der Wahrheit. Wenn wir uns angewöhnen würden oder wenn wir in unserem Hauskreis, in unserer Gemeinde Leute trainieren würden, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Wort hören, lasst uns beten, Herr, sende dein Wort, mach es scharf, mach es klar, scheine in dein Licht, lass dein Licht scheinen in die Dunkelheit. Lass jede Lüge offenbar werden, jede verborgene Sünde soll offenbar werden. Herr, rede du, wirke du, erweise dich, hilf, dass wir wirklich mit dir konfrontiert werden. Wenn wir so beten würden, uns vorbereiten vor dem Gottesdienst, vor der Verkündigung, der Heilige Geist könnte so viel mehr tun. Aber viele kommen und sie wollen einfach unterhalten werden. Sie wollen einfach irgendwie einen schönen Morgen haben nach einer anstrengenden Woche und sie denken, sie verdienen das ja auch. Sie haben ja hart gearbeitet und jetzt kommt Pastor, möbel mich wieder auf, Lobpreisteam, bring mich in Stimmung. Ich bin so ausgepowert, ich bin so am Ende, aber jetzt bringt mich mal wieder in Stimmung. Hey, das sind keine Animateure. Wir sind hier nicht im Ferienclub Robinson Crusoe. Ja. wo wir unseren verdienten zweiten Jahresurlaub haben und von dem Stress des Alltags ein bisschen entfliehen. Wir sind hier, um ausgerüstet zu werden für den Alltag. Und viele Gemeinden haben nicht diese Perspektive. Sie wollen einfach nur ein bisschen entspannen, ein bisschen chillen. Ihr Lieben, die Sicht der Apostel war etwas anderes. So, wenn Paulus sagt, predige das Wort, er meinte das Evangelium, was auch mehrere Male genannt wird, das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Und das Evangelium ist viel, viel mehr als Johannes 3,16. Das Evangelium ist der ganze Ratschluss Gottes, wie Gott uns sieht, wie Gott uns sieht vor der Bekehrung, wie Gott uns sieht jetzt als neue Schöpfung, was das Kreuz bedeutet, was er für uns getan hat, wie der Lebensstil aussieht, der Gott wohlgefällig ist. Das ist das Evangelium. Und wenn ich mit Pastoren darüber spreche, ich sehe Ängste in den Gesichtern. Sie wagen das nicht zu sagen, aber ich sehe die Angst in den Gesichtern. Und die Angst sagt, wenn ich das verkündige, laufen die Leute weg. Und ich möchte so gerne sagen, dann lass sie laufen. Und finde lieber eine Handvoll, mit denen du wirklich Jüngerschaft machen kannst und denen du beibringen kannst, zur Ehre Gottes zu leben. Und dann mit diesen fünf wirst du eine neue Gemeinde bauen. Und die wird aus Jüngern bestehen. Aber da geht es um Geld, da geht es um Sicherheit, da geht es um Position. Und was denken die anderen Pastorenkollegen, wenn meine Gemeinde von 30 auf einmal auf 5 schrumpft? Diese Dinge spielen eine Rolle. Das heißt also, in Wahrheit, man dient gar nicht Gott, man dient sich selber. In Wahrheit, es geht gar nicht um die Ehre Gottes, sondern es geht um die Ehre bei den anderen Pastoren. Hallo. Wenn das Licht Gottes scheint, dann geht es an diese verborgenen Dinge des Herzens. Ehrsucht, Anerkennung haben wollen. Okay, später reden wir über das. Jetzt ein bisschen Schritt für Schritt. So, das Wort der Wahrheit, das sollen wir verkündigen. Und jeder von uns ist ein Verkündiger in Gesprächen, in Telefonaten, in E-Mails. Jeder von uns ist ein Verkündiger. Wir wollen das verstehen, dass es unsere Aufgabe ist, im Licht zu leben und Licht zu verbreiten, durch das, was von uns ausgeht. Und wir müssen nicht Angst haben. Es ist nicht notwendigerweise so, wenn man die Wahrheit verkündigt, dann verdammt man die Leute. Heute im Namen der Liebe ist man gegen klare Verkündigung. Im Namen der Liebe, wir wollen ja nicht, dass dunkle Wolken der Verdammnis aufziehen über den Christen. Originalton eines irrgeleiteten Pastors. Als wenn Verkündigung der Wahrheit notwendigerweise immer einhergeht mit Verdammnis. Paulus hat Gnade verkündigt, nicht Verdammnis. Und trotzdem sagt er zu Timotheus, predige das Wort. Das heißt, das Wort zu verkündigen, bringt nicht automatisch Verdammnis. Wenn wir den Unterschied kennen zwischen Verdammnis und zwischen Überführung, müssen wir keine Angst haben, weil wir in dieser Gesinnung leben wollen. Herr, wir wollen helfen, wir wollen dienen. Gib mir die Gesinnung eines Dieners. Hilf mir, Menschen aus ihren Lügengebäuden zu befreien, die Gefängnistüren aufzubrechen, ihnen zu zeigen, die wirkliche Freiheit der Kinder Gottes, die in Herrschaft besteht über die alte Natur, Herrschaft über Sünde. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So, wenn unsere Motivation ist, wir wollen helfen, wir wollen Gott verherrlichen, wir wollen, dass Gott mehr Ehre bekommt durch ein reineres und klares und hingegebeneres Leben, dann werden wir nicht Verdammnis produzieren. Weil zwischen Verdammnis und Überführung ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Verdammnis sagt, du bist schlecht, du bist böse, du bist unrein, geh mir weg. Das ist, was Verdammnis sagt. Aber Überführung sagt, du hast Probleme, du bist gebunden, du brauchst Hilfe, komm zu mir, ich helfe dir. Das ist, was Überführung sagt. Es ist aus Liebe Gottes, dass er uns Wahrheit bringt. Nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns freizusetzen, um uns Gutes zu tun. Aber das eigentliche Ziel ist, damit wir ein Beweis werden, dass das Opfer seines Sohnes, das Werk von Golgatha, absolut wertvoll und kostbar ist. Der Grund, warum wir heilig leben sollen, ist, weil Gott beweisen will dieser Welt, dass Christus einzigartig ist und wertvoll ist und wunderbar ist und liebenswert ist und dass er es verdient, angebetet zu werden und der Herr zu sein. So, Gott möchte mit uns angeben. Wir sollen Botschafter sein an Christi Stadt. Wir sollen Beweise liefern, dass Golgatha real ist. Und heute gibt es so viel Verkündigung, dass Menschen in ihren Süchten, in ihren Kompromissen, in ihrer Bindung noch tröstet. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist nicht das Wesen Gottes. Sondern wenn da ein Lebensstil im Kompromiss und in der Sünde ist, dann ist Gott immer der, der aus Liebe konfrontiert und genau sagt, was Sache ist und wie der Weg ist raus. Erst die Diagnose, dann die Therapie. Gesunde, richtige, korrekte Diagnose und dann eine richtige Therapie, das ist Gottes Art. Und es kommt durch das Wort Gottes. Lass uns zu 3. Timotheus gehen. Nee, den gibt's nicht, aber den zweiten und dann das 3. Kapitel. Danke für eure Kooperation. 2. Timotheus, Kapitel 3. Wiederum eine Prophetie. Und ich glaube, wir sind in den Anfängen dieser Prophetie. Ich sagte, das Christsein, das Verständnis von Gemeinde und von Christsein wird sich radikal verändern. Aber nur bei denen, die die Wahrheit annehmen. Und bei den anderen wird es noch finsterer werden, noch verdunkelter werden, noch menschlicher werden, noch seelischer werden, noch dämonischer werden. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, ohne Selbstbeherrschung. Unenthaltsam heißt nicht ohne Sex, ja? Unenthaltsam heißt keine Selbstbeherrschung. Keine Selbstbeherrschung. Grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also hier bei den letzten Aufzählungen auf einmal, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und dann noch deutlicher, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen, sehen wir, Paulus redet gar nicht von der Welt, der redet von Gläubigen. Paulus redet in dieser Passage von einer Zeit, die kommen wird, wo Gläubige einen Lebensstil leben wie in der Welt. Aber gleichzeitig beanspruchen sie, Teil der Gemeinde zu sein, sie beanspruchen, so zu sein wie wir. Und deswegen werden das schwierige Zeiten. Sie haben die Form, die äußerliche Form von Gottseligkeit, also Mitgliedschaft in der Gemeinde. Sonntags sind sie da, sind sogar Mitarbeiter. Aber die Kraft Gottes fehlt. Was meint er mit der Kraft? Die Kraft von Golgatha, diesen sündigen Lebensstil, der in diesen Versen davor beschrieben ist, zu überwinden. Da ist keine Kraft für Selbstbeherrschung. Da ist keine Kraft, Selbstsucht aufzugeben. Da ist keine Kraft, Verleumdung und all diese Dinge prahlerisch und hochmütig zu sein, zu überwinden. Da ist keine Kraft für Heiligung. Da ist keine Kraft, in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. Und ihre Botschaft ist, wir sind doch nur Menschen. Wir sind von Gott geliebt. Wir leben nur aus der Gnade. Es gab sogar schon mal einen Autoaufkleber. Christen sind nicht besser, die haben es nur besser. Also das heißt, die kommen nachher in den Himmel. Das hört sich ja so demütig an und es ist eine totale Lüge. Und das hat nichts mit dem Evangelium, was Paulus predigt, zu tun. Das Wort Gottes ist so klar, da ist ein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und wir sollen leuchten wie die Sterne am Himmel. Wir sollen zeigen, dass wir andere Werte haben, dass wir einen anderen Lebensstil haben, dass unsere Familien, unsere Ehen, dass sie ein anderes Niveau haben als in der Welt. Wir sollen zeigen, dass Christsein der gesegnetste Lebensstil ist, der harmonischste, der friedfertigste, der kreativste, der am ehesten dazu geeignet ist, Probleme zwischen Menschen zu lösen. Das sollen wir alles zeigen. Das sind alles Segnungen von Golgatha. Und der Grund, warum wir von der Welt nicht ernst genommen sind, weil wir so ähnlich sind wie sie, nur fromme Sprüche haben. Und sie haben nicht die Idee, bei uns wirkliche Lösungen zu finden für ihre Probleme. Und schau mal, was dann hier als nächstes steht. Er beschreibt diese Leute in ihrem Lebensstil, die gläubig sein wollen, aber sie verleugnen die Kraft. Die sagen, wir leben nur aus der Gnade, wir sind auch nur Menschen. Pastor, du musst verstehen, wir sind doch nicht vollkommen, wir können auch nicht vollkommen sein und du bist auch nicht vollkommen. Alles, was wir haben, ist eine Gnade, die unsere Kompromisse und unsere Selbstsucht zudeckt und rechtfertigt. Das ist nicht Gnade. Gnade deckt niemals Kompromisse zu und sagt, ist schon alles gut, ich habe alles vergeben. Welche Sünden vergibt Gott? Die Sünden, die wir ernst nehmen, für die wir Buße tun, von denen wir uns abwenden, diese Sünden vergibt Gott, keine anderen. Ist das klar? Ein chronischer Bankräuber, der erwischt wird, sagt, ja, klar, gebe ich zu, habe ich gemacht. Plane schon den nächsten, aber ich bin ganz ehrlich, ich verstecke da nichts. Kriegt der Gnade? Der kriegt doch keine Gnade, der sagt, so lebe ich halt und ich lebe gut damit. Mein Einkommen ist beträchtlich gestiegen. Jemand, der sich abkehrt von der Sünde, sagt, das ist falsch und ich tue jetzt alles, um das zu verhindern und ich höre auf, diese Dinge zu tun, der bekommt Gnade. Jemand, der nicht daran denkt, sich zu ändern, bekommt keine Gnade. Das ist ein Riesenirrtum. Gnade für alle, wie Freibier. Das ist nicht das Evangelium. Gnade bekommt der Demütige. Das heißt, der anerkennt, er hat Schuld und er ist schuldig und er darf so nicht weiterleben und der alles daran setzt, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Anleitung, ich brauche Unterweisung, wie ich dieses Zeug aus meinem Leben kriege. Der bekommt Gnade. Der seine Sünde rechtfertigt, entschuldigt und wegerklärt oder die Gesellschaft für verantwortlich macht, bekommt keine Gnade. Das ist eine Illusion. Aber wir machen die Gnade wie ein Gummiband, das man endlos dehnen kann. Das ist nicht die Gnade Gottes. Seine falsche Gnade. Aber ich wollte eigentlich Vers 6 euch zeigen. Von diesen Nee, das ist nicht der Vers. Noch am Ende von Vers 5. Von diesen wende dich weg. Ist das das Wort Gottes? Meint er das wirklich ernst? Dass wir von Christen, die das Evangelium nicht ernst nehmen, die nicht nach Heiligung streben, die nicht danach trachten, in der Wahrheit zu leben, die das Wort Gottes missbrauchen, die Gnade missbrauchen, ihren kompromisshaften weltlichen Lebensstil zu rechtfertigen, dass wir von denen uns wegwenden sollen, dass wir mit denen keine Gemeinschaft haben sollen? Ist das wirklich, was er hier sagt? Das kann doch nicht sein. Wo bleibt denn da die Liebe? Das ist nicht die einzige Schriftstelle, die ein solches Gebot uns präsentiert. Paulus redet von, in einem Haus sind viele Gefäße und manche zur Ehre und manche zur Unehre. Und von denen zur Unehre sollen wir uns reinigen, sagt das Wort Gottes. Aber das passt nicht in unser Konzept von Liebe. Und wir sagen, ja, wer soll die dann erreichen? Wenn wir uns von denen abwenden. Also wir behalten sie in unserer Mitte und lähmen damit die Kraft der ganzen Gemeinde. Hallo. Wie viele Bücher haben wir heutzutage aktuell auf dem Markt über Gemeindezucht? Kaum einer kann sich erinnern, dieses Wort schon mal gehört zu haben. Als ich junger Christ war, gab es Bücher über Gemeindezucht. Wie kommt es, dass so ein wichtiges Wort was so einen hohen Stellenwert hat im Evangelium, dass das auf einmal irgendwie ein Unwort geworden ist und dass das gar nicht mehr bedacht wird, gar nicht mehr erklärt wird, gar nicht mehr praktiziert wird. Wie kommt das? Weil wir viel, viel stärker, als wir es wahrnehmen, vom Geist dieser Welt eingelullt worden sind und ein falsches Evangelium übernommen haben, was nicht aus diesem Buch kommt, was nicht die Apostel gepredigt haben. Daher kommt das. Gehen wir weiter. Darf ich mal fragen, gibt es eine Pause? Und wann soll die sein? Um 11. Okay. Das ändert alles. Aber wenigstens lese ich noch diesen Vers. Er beschreibt ihr äußeres Leben, das, was auch die Nachbarn sehen können, wie die so leben. Jetzt geht Paulus ein bisschen tiefer und schaut mal in das Innere hinein mit den Augen Gottes. Und er sagt, diese Leute, die sind von mancherlei Begierden getrieben. Die sind von Begierden getrieben. So, hier haben wir ein Schlüsselwort. Begierde. Wenn du verstehst, was das Neue Testament über Begierden sagt, also jetzt im negativen Sinne, es gibt auch gute Begierden, aber gemeint sind hier böse Begierden oder an anderen Stellen wird es ausgedrückt, weltliche Begierden. Wenn du verstehst, was Begierden bedeutet, dann wirst du anfangen zu verstehen, was das wahre Evangelium ist. Du kannst das Evangelium nicht verstehen, ohne den Begriff Begierden zu verstehen. Und was das Evangelium sagt über Begierden. Und damit lasse ich euch jetzt in die Pause, es hat keinen Sinn.